Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Mit Andreas Müller, hallo, herzlich willkommen. Ich musste gerade denken, ja, heute ist Freitag. Man vergisst das ja manchmal so ein bisschen, welcher Wochentag ist. Endlich Wochenende, endlich ausruhen und entspannen und so. Ja. Ich hoffe, dass wir bald wieder in der Situation sind, wo wir das wirklich ernsthaft sagen können, weil wir was machen konnten in den Tagen vor dem Wochenende. Bild macht auch was. Bild streamt jetzt. Wieso und was sie da machen und wie das ist, das werden sie gleich erfahren. Die Bild-Zeitung, das ist das Blatt mit den großen Buchstaben. Wahnsinnig erfolgreich, die größte Zeitung der westlichen Welt mal gewesen. Und wie alle, die im Printgeschäft arbeiten, natürlich betroffen von der Digitalisierung in den letzten Jahren. Auch dort schwindet die Auflage und man überlegt, was kann man machen, um am Ball zu bleiben. Eine Idee war zu streamen. Das haben die gemacht beim Anschlag in Hanau und auch beim Anschlag in Halle. Und das war nicht wirklich legal, denn was sie da gemacht haben, das benötigt eigentlich eine Lizenz. Und jetzt hat Bild eine Lizenz. Bild Digital Live TV ist jetzt, wenn man so will, legal. Moritz Schermack von bildblog.de, der kennt sich aus und der hat sich die Streams angeguckt und gibt jetzt mal einen Einblick. Schönen guten Tag.
Hallo.
Ja, Bild hat schon gestreamt und wurde deshalb gerügt, weil die das ohne Rundfunklizenz taten. Unerwartet ist diese Vergabe jetzt oder ist sie es nicht?
Naja, das hält sich so ein bisschen in Grenzen, je nachdem, von welchem Zeitpunkt man das aus beurteilt. Also wenn man so zum Ende des vergangenen Jahres, also 2019, schaut, dann ist das schon so ein bisschen überraschend, wobei die Überraschung dann hauptsächlich darin liegt, dass die Bildredaktion bzw. der Axel Springer Konzern überhaupt so eine Lizenz beantragt hat bei den Landesmedienanstalten. Da klang es nämlich immer so, als ob die der Meinung sind, dass das gar nicht nötig ist. Da gab es auch einen längeren Streit mit der Landesmedienanstalt in Berlin und Brandenburg. Das ging sogar vors Gericht und da wurde dann entschieden, ja doch, die Bildredaktion bräuchte da eine Lizenz für, haben sie nicht. Gut, jetzt gab es aber am Anfang des Jahres einen Umschwung und dann gab es tatsächlich auch durch den Springer-Konzern diese Beantragung der Lizenz. Und dass die dann erteilt wird, das ist dann vielleicht nicht mehr so ganz die große Überraschung, weil wenn die Bildredaktion eben alle nötigen Formulare und alle Voraussetzungen erfüllt, ja, dann kriegen sie eben auch eine Lizenz.
Was macht Bild? Was für ein Programm wird da gestreamt?
Also diese Bild-Sendung, die es eigentlich jetzt hauptsächlich bei bild.de abzurufen gibt, teilweise auch bei Facebook, bei Twitter, bei YouTube, auf den entsprechenden Kanälen, gibt es jetzt schon eine ganze Weile. Es ist auch nicht so wahnsinnig neu. Sie intensivieren das aber momentan, gerade in der Corona-Krise. Also ich habe heute nochmal nachgeschaut. Ich glaube, heute alleine gibt es irgendwie 10 Sondersendungen zum Corona-Stand in der Bundesrepublik. Da wird hauptsächlich dann auch mal, ja, irgendwie die Pressekonferenz vom Robert-Koch-Institut wird gestreamt. Dann gibt es teilweise Gäste im Studio. Da ist natürlich, das muss man anerkennen, die Bildredaktion ist gut vernetzt. Da kommen auch wirklich große, namhafte Politiker und stehen da Rede und Antwort. Das ist das eine, also dieses Live-Programm, das ist auch ganz klar Teil dieser Erteilung der Rundfunklizenz. Dazu gehört dann aber auch zum Beispiel, dass es Talk-Formate gibt. Da gab es schon eins, geführt durch den Bild-Chefredakteur Julian Reichelt. Das hieß Hier spricht das Volk. Da gab es, glaube ich, bisher 2 Folgen. Ist jetzt natürlich auch in der Corona-Zeit nicht mehr ganz so ohne weiteres machbar, dass man sich irgendwie Leute aus dem, in Anführungsstrichen, Volk einlädt und mit denen dann irgendwie über aktuelle politische Themen spricht. Das wird sicherlich auch weitergehen, wenn man dann mal wieder Publikum im Studio haben kann.
Dieses Talk-Format, das ist, ich will mal sagen, man könnte sagen kritisiert, aber auch ganz schön belächelt worden. Also hier spricht das Volk. Das hat nicht so gut funktioniert. Was ging denn da schief?
Da waren mehrere Probleme. Also ich glaube, eine der Hauptprobleme, und das wurde auch dann von Beobachtern hauptsächlich kritisiert, war die Art und Weise, wie Julian Reichelt da aufgetreten ist und wie er so seine Fragen gestellt hat. Denn das war alles doch ziemlich geprägt durch Suggestivfragen. Also irgendwie die Frage, fühlen Sie sich beschützt, richtig beschützt von der Bundesregierung? Fühlen Sie sich richtig informiert von der Kanzlerin? Und so weiter. Da war relativ schnell klar, in welche Richtung das alles gehen soll. Die Bildredaktion schien da irgendwie, und speziell auch Julian Reichelt schien da irgendwie, Bestätigung für die eigenen Einstellungen und Ansichten auf die Welt so zu suchen. Und das war ganz interessant, wenn das Volk dann tatsächlich mal etwas diverser war, als die Bildredaktion sich das vielleicht vorgestellt hat und vielleicht gesagt hat, auf die Frage, fühlen Sie sich draußen noch sicher? Größtenteils sagen antwortet, ja, doch schon, ich traue mich auch noch nachts in der Bahn zu fahren. Dann ging es immer ganz schnell zur nächsten Frage. Also es wirkte tatsächlich so, als ob das hauptsächlich so abhaken ist, die letzten 5, 6 Bild-Titelseiten mal abgegrast, was sind unsere Themen, was sind unsere Standpunkte und jetzt lassen wir das Volk das alles mal bestätigen. Das war schon irgendwie einfach daneben.
Diese Live-Schalten, die ich da eben erwähnt habe, also diese Berichte live aus Hanau oder jetzt eben, was Sie auch sagen, zu Corona, ist das so, wie man sich das von der Bild-Zeitung erwarten darf? Also eigentlich haben die jetzt zum Beispiel immer ein bisschen Zeit, um sich ihre irren Schlagzeilen auszudenken und so. Wie ist das? Ist das tatsächlich Bild-Style, was da so zu sehen ist?
Aus meiner Sicht leider ja, zum größten Teil zumindest. Also es ist tatsächlich so, dass wenn es so eine Breaking-News-Situation gibt, wie jetzt zum Beispiel bei den Morden in Hanau, also es war ja, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, so gegen 10 Uhr gab es da die Schüsse und dann war die Bildredaktion auch tatsächlich so um 1 Uhr nachts schon das erste Mal live auf Sendung. Und es ist dann leider tatsächlich so, dass die Themen auf Bildweise mit Bildmanieren und Bildmethoden dann bearbeitet werden. Also das muss man sich so vorstellen, dann steht dann Reporter vor dem Tatort, vor dem Abgesperrten mit weit aufgerissenen Augen und ja, formuliert dann fröhlich rum, dass er ja doch gehört hat, dass vielleicht Russen dahinter stecken und dann gibt es eine Schalte zum nächsten Reporter und der sagt, ja, es könnte ja auch sein, dass die organisierte Kriminalität dahinter steckt und vielleicht irgendwas mit Schutzgeld oder mit Drogengeldern das Ganze zu tun hat. Es wird also wirklich wild rumspekuliert und am Ende stellt sich raus, nichts davon ist richtig, aber es ist alles in der Welt, weil die Bildreporter das mal einfach in ihrer typischen Art und Weise so in die Welt geblasen haben. Das ist dann schon auch relativ problematisch.
Wirkt das bei all dem umstrittenen Inhalt ja überzeugend professionell oder ist es so jetzt, okay, die Zeitung streamt jetzt mal?
Teils, würde ich sagen. Also es ist tatsächlich so, dass die Redaktion und auch der Verlag und auch Bild-Chefredakteur Jürgen Reichelt von Anfang an gesagt hat, wir machen das hier alles jetzt nicht mit großen Hochglanzstudios wie die öffentlich-rechtlichen oder die Privatsender im Fernsehen, sondern wir nehmen die neuen Technologien, Handy kann auch gute Bilder liefern und so weiter. Das ist also sozusagen schon mal eingepreist in der ganzen Sache und da unter dieser Voraussetzung muss man auch einen gewissen Respekt zollen, finde ich. Also sie kriegen es schon hin, da relativ schnell mit relativ einfachen Mitteln, auch im Vergleich dann zu anderen großen TV-Sendern, recht viel auf die Beine zu stellen, das schon. Es ist dann aber schon noch so, dass sie sehr stark laufen lernen im Moment. Da fallen Mikrofone aus, da gibt es ein Rauschen im Ton, da klappen Schalten nicht. Das ist in normalen TV-Produktionen natürlich auch immer so, wenn es so Breaking-News-Situationen gibt. Aber es ist schon gehäuft in diesen Bild-Live-Sendungen. Es ist dann aber auch auf der anderen Seite so, dass es ja durchaus, zumindest aus Bildsicht, Hochglanzproduktionen gibt. Also es gab schon immer auch solche Dokumentationen. Ich habe mir da noch mal im Archiv ein bisschen was angeguckt. Mooshammer, Mord, Macht, Mode, Ina Aogo, eine Spielerfrau erzählt alles, ist eine Spielerfrau eines Fußballprofis. Dann gibt es zum Beispiel auch noch die ISIS-Braut. Das ist so eine Dokumentation, eine mehrteilige, über eine ISIS-Rückkehrerin nach Deutschland. Und die Clans von Berlin sind, glaube ich, inzwischen schon in der zweiten Staffel. Das ist dann doch schon ein bisschen aufwendiger produziert. Aber natürlich inhaltlich die alte Bildsoße.
Bild streamt. Moritz Schermark von bildblog.de hat uns das ein bisschen beschrieben. Vielen Dank. Ja, ich sage das immer wieder, Sie hören Deutschlandfunk Kultur, Sie können natürlich aber auch Deutschlandfunk hören und heute Abend ist das auch durchaus eine interessante Geschichte, denn es hat ein Feature-Ursendung um 7:45 Uhr. CyberSyn. Das ist das kybernetische Projekt, das der britische Management-Theoretiker Stafford Beer für die Wirtschaft Chiles entwarf, als Allende damals die Regierungsgeschäfte leitete. Das Projekt CyberSyn, das ist zusammengesetzt, das Wort aus Cybernetic Synergy, war während der Regierungszeit Salvador Allende's bis 1973 also ein chilenischer Versuch, die Zentralverwaltungswirtschaft in Echtzeit durch Computer zu kontrollieren. Im Wesentlichen war das ein Fernschreibernetzwerk, das Fabriken mit einem zentralen Rechner in Santiago verband. Die Idee kam vom damaligen Finanzminister Fernando Flores und der Hauptarchitekt des Systems war eben der britische Unternehmensforscher Stafford Beer. Das ist die eine Komponente. Die andere ist, dass dieses System unglaublich schick aussah. Es wurde auch großen Wert auf Design gelegt. Bei mir ist jetzt zugeschaltet einer der beiden, die dieses Feature gemacht haben, Jakob Schmidt. Hallo.
Hallo Herr Müller, grüß Sie.
Was hat Sie als Autoren an Cybersyn so fasziniert?
Also tatsächlich hat es, glaube ich, Sie haben gerade schon angefangen zu beschreiben, was da technisch so dahinter stand. Ne? Also man muss sich das bewusst machen, das ist mittlerweile ein halbes Jahrhundert her. Ne? Da waren Computernetzwerke oder irgendwie Internet oder solche Sachen, waren noch, wenn überhaupt, so im ganz frühen Entwicklungsstadium. Und zu dieser Zeit ist das entstanden, ist eben diese verrückte Idee entstanden, dass man mit einem Computernetzwerk, was übrigens tatsächlich nur aus einem einzigen Computer bestand, was es noch alles viel spannender macht sozusagen, mit viel Improvisationsgeschick, ist dazu entstanden. Was ich aber so persönlich, als wir angefangen haben, uns mit dem Thema zu beschäftigen, dann nochmal deutlich spannender und auch berührender fand, ist, wenn man sich den Kontext eben bewusst macht, in dem das alles entstanden ist. Das ist nicht ein Selbstzweck, wo man gesagt hat, man hat jetzt eine x-beliebige Volkswirtschaft und versucht da jetzt mal mit kybernetischen Mitteln die Wirtschaft zumindest zu kontrollieren. Also es ist ja nicht Steuern, weil das Konzept bei Kybernetik, das ist ja heute nicht mehr so geläufig, ist ja eben die Idee, dass Systeme sich mehr oder weniger selbst steuern oder dass man Systeme dazu befähigt, sich selbst zu steuern. Aber was hier eben besonders spannend ist, ist, wenn man sich den politischen, sozialen Kontext bewusst macht, in dem das alles passiert ist. Das ist eben unter Salvador Allende in Chile Anfang der 70er Jahre ja die Idee gewesen, einen Sozialismus, und zwar zum ersten Mal, ein sozialistisches System mit demokratischen Mitteln einzuführen. Und wirklich mit diesen ganzen Begriffen, die heute ja schon fast unangenehm sind, wenn man diese sagt, so die ganzen großen Gedanken, eine gerechte Gesellschaft schaffen, Armut bekämpfen, das Zusammenleben neu zu organisieren. Diese ganzen Sachen, die waren da ganz unzynisch, einfach wirklich ohne doppelten Boden große übergeordnete Ziele. Und auch diesem Ziel sollte dieses Projekt Cybersyn, was ein kleines Rädchen da drin war, dienen.
Sie klingen angetan und begeistert. Ich glaube, Sie haben auch spannende Geschichten gefunden und spannende Leute getroffen. Zum Beispiel Fernando Flores.
In der Tat, ja.
Wie war das?
Genau, ja. Ja, das bei Fernando Flores ist nochmal eine ganz besondere Geschichte. Also das haben Sie ja gerade schon angerissen. Fernando Flores, der war damals noch nicht Minister. Das hat, weil sich in dieser Zeit ganz viel sehr, sehr schnell entwickelt hat. Der wurde das dann im Laufe der Zeit. Der war damals ein junger Beamter. Man könnte auch sagen, ein blutjunger Beamter. So wie viele zur Zeit von dieser Allende-Regierung wahnsinnig jung waren. Also wirklich, man muss sich vorstellen, Mitte 20-jährige Leute, die mit großem Idealismus, großer Energie daran werkeln, wie man diese Gesellschaft gerechter machen kann. Und der hatte Bücher gelesen von Stafford Beer, diesem, also eine Figur, die kann man sich für einen Spielfilm gar nicht besser ausdenken. Also so ein,
ja, genau,
so
ein, erzählen Sie mal. Also das, was
unkonventioneller
ist das, was ist das für ein Typ, ja, dieser Stafford Beer? Was, Sie sagen, kann man sich nicht besser für einen Film.
Der hat sich eben genau in dieser Geschichte, die wir erzählen, in diesen beiden Features, das sind ja zwei Teile, wahnsinnig entwickelt. Das war ein sehr unkonventioneller, aber trotzdem sehr erfolgreicher, vielleicht auch deshalb sehr erfolgreicher Unternehmensberater eigentlich, der die Idee von Kybernetik, die damals ja irgendwie schon weiterentwickelt war, erstmal genommen hat, um damit was ganz Kapitalistisches zu machen, nämlich Unternehmen zu optimieren. Und der war wahnsinnig erfolgreich, sehr, sehr reich, ist Rolls-Royce gefahren, hat in der Nähe von London gelebt und hat möglicherweise einfach auf so eine Möglichkeit auch gewartet. Dieses Konzept, diese Kybernetik, also die Idee davon, muss ich das vielleicht, weiß ich nicht, ob Kybernetik heute noch so allen Hörerinnen und Hörern so ein Begriff ist, also die Idee davon, dass man Systeme befähigt, sich selbst zu regulieren, vielleicht wie bei einem Lebewesen, wie bei einem menschlichen Körper, wo sozusagen eigentlich auch unsere Organe erstmal alle ihr Ding machen und vor sich hin funktionieren. Und nur wenn was dazwischen kommt, wenn was nicht funktioniert, dann empfinden wir Schmerz zum Beispiel. Dann kommt was bei uns im Gehirn an, da stimmt was nicht und dann muss ein Gehirn einschreiten. Und so ist mehr oder weniger die Idee ganz vereinfacht von Kybernetik auch. Systeme, die sich eigentlich selbst regulieren. Und das hatte er eben zunächst als Unternehmensberater für die Prozesse in Unternehmen angewendet und bekam dann in diesem Kontext von diesem jungen Beamten aus Chile, Fernando Flores, der sich ein Herz gefasst hat und einen sehr berührenden Brief an ihn geschrieben hat, bekam die Möglichkeit, das dann eben auf der Ebene der Wirtschaft, eines Großteiles der Wirtschaft zumindest, eines ganzen Landes umzusetzen.
In diesem Zusammenhang spielte Design eine nicht unbedeutende Rolle. Der Operations Room, wie man so schön sagt, ist ikonisch geworden für die Aufbruchstimmung und stylischen Sozialismus. Wir hören uns mal was an.
If you were to see an image of the Operations Room,
wenn Sie ein Bild vom Operations Room betrachten,
it might look like something out of a Stanley Kubrick film.
Das wie aus einem Stanley Kubrick Film.
Or it might look like something out of Star Trek. We're talking white fiberglass chairs with very fluid images.
Wir reden von weißen Sesseln aus Fiberglas mit ungewöhnlich fließenden Formen.
Die Knöpfe an den Armlehnen, mit denen die Grafiken aufgerufen werden können, sind nicht beschriftet, sondern haben verschiedene geometrische Formen.
Stafford Beer wollte große Tasten haben, da reinzuballern, ja, also richtig reinzuknallen.
Der Operations Room von CyberSyn ist eine Mischung aus Raumschiff-Kommandobrücke und britischem Gentleman's Club, umgesetzt mit einfachsten Mitteln.
Ja, das war eben auch zu hören. Chefdesigner Guy Bonsipe, den haben Sie auch interviewen können. Was ist das für einer und warum war der nun an einem sozialistischen Projekt im fernen Chile beteiligt?
Na, der, das ist eben auch ganz interessant. Der hat auch erzählt, der war nicht mehr so ganz so blutjung wie die ganzen anderen Beteiligten. Der war damals schon Dozent für Design in Chile an der Universität. Das ist eigentlich auch eine eigene Geschichte, wie das dazu gekommen ist, dass der da hinkam. Die ist auch schon wieder für sich erzählenswert. Und der hat uns eben erzählt, er war wahnsinnig dankbar, dass er als Designer nicht so, wie er das vorher immer erlebt hat, eigentlich nur zur Gewinnmaximierung rangezogen ist als Industriedesigner. Wie designen wir Produkte, damit Unternehmen X möglichst viel Geld verdienen kann, sondern er sagt, er hat in dieser Situation, bei diesem chilenischen sozialistischen Gesamtprojekt das erste Mal die Möglichkeit bekommen, Dinge zu entwickeln, wo es um mehr ging, wo es tatsächlich um diese ganzen idealistischen Gedanken wirklich geht, eine gerechtere Gesellschaft zu ermöglichen. Und dieses Projekt CyberSyn, dieser ikonische mittlerweile, ikonische Raum, von dem wir jetzt gesprochen haben und gehört haben, war gar nicht das erste Projekt, was er da in Angriff genommen hat, sondern er hat für die Regierung als Designer gearbeitet. Er hat Dosiererhilfen gestaltet, damit die Säuglingssterblichkeit mit Hilfe von Milchpulverdosierung da verringert werden konnte. Der hat Schallplattenspieler designt für die einfache Bevölkerung, damit nicht mehr nur die Elite Musik hören konnte und solche Sachen. Und dieser Operations Room kam dann eben als Projekt auf ihn zu, als Stafford Beer, dieser Unternehmensberater, nach Chile eingereist ist.
Das ist unglaublich interessant, unglaublich vielfältig und es ist unbedingt anzuhören. Heute Abend ab 7:45 im Deutschlandfunk, der erste Teil des zweiteiligen Features CyberSyn. Einer der Autoren war das Jakob Schmidt. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Rund 98% des Musiklebens sind durch die Maßnahmen von der Corona-Krise betroffen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Deutschen Musikrats, an der bis Ende März Kulturschaffende und rund 400 Institutionen teilgenommen haben. Betroffen seien nicht nur Solo-Selbstständige, sondern das gesamte Musikleben, darunter die Musikwirtschaft, die Amateurmusikszene, der musikpädagogische Bereich und die freien Ensembles, so der Musikrat. Das vom Bund beschlossene Hilfspaket sei ein erster wichtiger Schritt für Kulturschaffende. Es lindere nicht nur soziale und wirtschaftliche Not, sondern unterstreiche auch die Systemrelevanz der Kultur, so Musikrat-Generalsekretär Christian Höppner. Weil der Eurovision Song Contest ESC in Rotterdam ausfällt, hat Ilya Prusikin von der russischen Band Little Big einen Quarantäne-Song Contest ins Leben gerufen. Zum Start gab es die Ballade Selbstisolation von Sofia Tajoskaja. Die Sängerin sollte mit Little Big für Russland zum ESC fahren. In einem Videoclip zeigt sie mit schwarzem Humor die Folgen der Corona-Krise, tanzt darin im Klopapier-Outfit, wäscht sich die Hände und trinkt Wein aus der Flasche. Ziel der Initiative sei, dass man sich in dieser nicht einfachen Zeit gegenseitig unterstütze. Für den abgesagten ESC gibt es bereits weitere Alternativen, auch der ESC-Veranstalter EBU mit der ARD, als auch Stefan Raab und ProSieben planen eine Ersatzschau für den Abend des 16. Mai. Nachdem keine Aufführungen mehr stattfinden, haben viele Theater- und Opernwerkstätten ihre Arbeit umgestellt und damit begonnen, Gesichtsmasken und medizinische Schutzkleidung herzustellen. Silke Wey, die Leiterin der Leipziger Theaterwerkstätten, schildert im Deutschlandfunk Kultur ihre ersten Eindrücke der Umstellung.
In meinem Bereich ist da schon sehr große Bereitschaft. Also seitdem wir hier diese Art Kleidung herstellen, die Atemmasken und auch die Kittel, die also eine sinnvolle Aufgabe darstellen in diesen Zeiten, sind alle sehr motiviert. Wir sind froh über jede kleine Näherei, die auch nach unserer Corona-Krise, wenn man es mal Krise nennen kann, wenn die kleinen Firmen auch überleben können. Und ich fände das schon gut, wenn die mit eingespannt sind.
Jeder 10. Mensch ist nach einer aktuellen Studie Linkshänder. Für die bisher weltgrößte Untersuchung zu diesem Thema wertete ein internationales Forscherteam die Daten von 2,4 Millionen Personen aus, wie die Universität Bochum mitteilte. Alle bisherigen Daten hätten auf Schätzungen beruht. Die Analyse gebe erstmals verlässliche Informationen. Rund 11% der Menschen bevorzugen demnach nicht nur zum Schreiben, sondern für verschiedene Tätigkeiten die linke Hand. 9% benutzten die rechte und die linke Hand jeweils für unterschiedliche Aufgaben. An der Untersuchung waren neben der Uni Bochum auch Forscher der Universitäten Athen und Oxford beteiligt.
Von den vielen Fragen, die sich rund um die Corona-Krise fast täglich stellen, hat sich diese Woche eine recht fundamentale ethische gestellt. Sind die Kollateralschäden der Maßnahmen gegen den Virus größer als die Krankheit selbst? Kann man Risikogruppen isolieren, um das alltägliche Leben, sprich die Wirtschaft, weiter laufen zu lassen? Während Philosophen etliche Gedankenexperimente anstellen, um die Problemlage zu erörtern, spielen Filme diese Szenarien schon durch. Vor allem zwei japanische Filme geben einen Einblick in eine Gesellschaft, die sich für das größtmögliche Allgemeinwohl und gegen die Würde von Risikogruppen entschieden hat. Patrick Wilinski stellt die Ballade von Narayama vor.
Es ist nicht nur der derzeit sichtlich überforderte US-Präsident, der sich in aller Öffentlichkeit die Frage stellt, ob die weltweiten Corona-Maßnahmen nicht wesentlich gravierendere Folgen haben werden als die Krankheit selbst. Ohne diese Aussage bewerten zu wollen, lohnt vielleicht ein Blick auf eine Gesellschaft, die sich in Zeiten von Not völlig utilitaristisch dem größtmöglichen Nutzen für alle Betroffenen verschrieben hat. Vor langer Zeit, in einem abgelegenen Tal am Fuße des heiligen Bergs Narayama, liegt ein Dorf. Es herrscht Nahrungsmittelknappheit. Die, die etwas Essbares ergattern, hamstern es, andere klauen oder verhungern. Um das kritische Gleichgewicht der Gemeinschaft aufrechtzuerhalten, gilt, dass jeder Bewohner, der 70 Jahre alt wird, vom ältesten Sohn der Familie auf den Narayama-Berg getragen wird, um zu sterben. Bald muss auch die 69-jährige Orin auf den Berg. Ihr ältester und verwitweter Sohn Tatsuhei sieht dem Tag mit Sorge entgegen. Die Ballade von Narayama ist eine Kurzgeschichte des japanischen Autors Shichiro Fukasawa aus dem Jahr 1956. Er bediente sich dafür einer alten japanischen Legende, deren Wurzeln bis ins 8. Jahrhundert zurückverfolgt werden können und die beschreibt, wie Gesellschaften in Zeiten des Notstands und Hungers die ältesten Mitglieder, manchmal sogar Säuglinge, sterben lassen, um das Überleben der Gruppe zu sichern. Ob es diese Praxis je gegeben hat, wird bezweifelt. Aber die Geschichten darüber wurden so populär, dass sie im Japanischen die Genrebezeichnung Ubatsute bekommen haben. Ubatsute bedeutet so viel wie alte Frau zurücklassen. Zweimal wurde der Stoff prominent verfilmt. Bereits 1958 von Keisuke Kinoshita als artifizielle Kabuki-Meditation. Und dann 1983 als vulgär-naturalistische Variante von Shohei Imamura, der dafür mit der Goldenen Palme von Cannes ausgezeichnet wurde. Wenn wir nun aus unserer Gegenwart auf diese archaischen Strukturen des Lebens im Tal von Narayama blicken, erkennen wir mit Schrecken, welchen zivilisatorischen Rückschritt es bedeutet, Risikogruppen als Last und Bürde für das Gemeinwohl zu definieren, ihnen die Würde im Sinne eines Lebensrechts abzuerkennen. Die alte Orin ernährt nämlich ihre Familie, repariert kaputte Türen, sorgt für Feuerholz und Kleidung. Sie ist ein Symbol schier unendlicher Selbstlosigkeit. Dennoch wird sie von ihrem dämlichen Enkel ausgelacht. Sie habe immer noch alle Zähne. Ein Symbol für ihren angeblich maßlosen Appetit. Beide Filmversionen steigern den düsteren Blick auf Gerechtigkeits- und Verantwortungsfragen in Zeiten der Krise, indem sie nie die Notwendigkeit dieser Lebensweise hinterfragen. Die alte Orin kann es kaum erwarten, auf den Berg zu steigen und dort zu sterben. Sie will niemandem zur Last fallen. Voller Pflichtbewusstsein muss sie ihren ältesten Sohn geradezu zwingen, seinen Part zu leisten. Und so wird nicht sie, sondern Tatsuhei zu unserer Identifikationsfigur. Sein inneres, sachtes Zaudern, Zweifeln und Hinterfragen dieser Traditionen im Angesicht des Todes seiner geliebten Mutter, die er auf dem Rücken den Berg hochträgt, ist das Zweifeln eines Individuums, das instinktiv spürt, dass es so nicht sein muss, dass der Mensch, der sich solchen archaischen Regeln hingibt, in einen vorzivilisatorischen Zustand zurückfällt. Wenn wir uns heute also laut oder leise die Frage stellen, ob wir die Wirtschaft für die Eindämmung der Corona-Pandemie opfern, dann führen uns diese Argumente auf dem ein oder anderen Weg auch durch das Tal von Narayama. Eine eindeutige Antwort auf dieses Dilemma geben die Filme übrigens nicht. Letztlich ist das herrlich Ambivalente an beiden Versionen, dass sie keine einfache Lesart zulassen. Man kann die Ballade utilitaristisch, pflichtethisch oder evolutionsbiologisch deuten. Man kann das Verhalten der Figuren ablehnen oder akzeptieren. Wir werden mit den Folgen unseres Handelns leben müssen. Diese Folgen nüchtern und sachlich als selbstverfasstes Schicksal darzustellen, bei dem wir nicht nur Menschen, sondern auch einen großen Teil des zivilisatorischen Fortschritts opfern, ist die große Kunst der beiden Versionen von der Ballade von Narayama,
sagt Patrick Welinski. Fabian Saul ist Schriftsteller und Chefredakteur des Flaneur-Magazins. Mit dem Flanieren ist das aber gerade so eine Sache. Das scheint ja nicht systemrelevant oder zielgerichtet zu sein, deswegen ist es vielleicht gar nicht erlaubt zu flanieren. Das gibt ihm die Möglichkeit, für uns einen Blick durch Fenster zu werfen. Eine Reihe, die seit 2 Tagen läuft und hier jetzt ihre Fortsetzung findet.
Fensterblicke. Während der Dokumentarfilmemacher Viktor Kosakowski auf die Finanzierung seines neuen Films wartet, beginnt er aus dem Fenster seiner Wohnung in St. Petersburg zu filmen. Draußen vor dem Fenster bricht eine Wasserleitung unter dem Asphalt und überflutet die Straße. Ein Schlagloch bricht auf. Eine Gruppe von Arbeitern kommt und flickt die Straßendecke. Doch beim nächsten Regen platzt das Rohr wieder. Kosakowski, der durch seine ökonomische Situation in seiner Wohnung am Fenster festsitzt, dokumentiert dieses öffentliche Schauspiel über Monate. Zunächst sieht er darin eine Komödie. Denn anstatt das Problem unter dem Asphalt zu beheben, wird nur die Oberfläche repariert. St. Petersburg liegt mitten in einem Sumpfgebiet. Als Peter der Große die Stadt im frühen 18. Jahrhundert bauen lassen will, halten es die meisten Ingenieure für unmöglich. Doch er zwingt seine Fantasie statt. Schätzungsweise 30.000 bis 100.000 Menschen, darunter viele Kriegsgefangene, sterben bei der Errichtung dieser unmöglichen Stadt. Die Geometrie seiner Straßen folgt europäischen Vorbildern, wie Amsterdam. Seine Kanäle sind akribische Kopien der Grachten. Und so ist die Stadt von Anfang an eine gedachte Stadt, ein Trugbild, Projektion, ein Traum. Das wird deutlich im sogenannten Petersburger Text, ein Sammelbegriff für russische Literatur, die die besondere Konstellation der Stadt zum Ausgangspunkt nimmt. Das Potenzial der Fiktion ist hier ambivalent. Der Traum schlägt dann schnell in den Albtraum um, Imagination in den Wahnsinn. Und vielleicht ist die Freiheit nur Simulation und man selbst eigentlich unterdrückt. Der Sumpf, der von der Architektur unter den Asphalt verbannt wurde, wird hier Sinnbild dieser Verdrängung und Unterdrückung. Und auch in den letzten Jahren der Sowjetunion, den Jahren der Öffnung, der Perestroika, taucht das Thema in der vielfältigen Subkultur der Stadt wieder auf. St. Petersburg heißt da Leningrad und ist bereits Millionenstadt, die nördlichste der Welt. Die Band Kino mit ihrem Sänger Viktor Tsoi bringt im Song Pachka Zigarette, eine Schachtel Zigaretten, die Sehnsucht und die Desillusionierung dieser Jahre auf den Punkt. Sie singen: Ich schaue aus jemandes Fenster und sehe jemandes Himmel. Ich kann keinen Stern sehen, der mir gehört. Ich streife die Straßen hin und her. Wenn ich zurückblicke, kann ich keine Fußspuren auf meinem Weg erkennen. Aber wenn es eine Packung Zigaretten in meiner Tasche gibt, dann ist der Tag gar nicht so schlecht. Kosakowski filmt die Straße von seinem Fenster aus über ein ganzes Jahr, 2002. Die Jahreszeiten ändern sich, Nachbarn kommen und gehen. Und das Loch im Boden wird immer wieder geflickt, ohne dass das Problem behoben wird. Die Komödie schlägt langsam in eine Tragödie um. Der Film wird zu einer Zustandsbeschreibung und Metapher des öffentlichen Raums in einem autoritären Staat. Den Titel, der Ausruf »Tische«, der so viel wie »Ruhe« oder »Sei still« bedeutet, kommt von der Protagonistin des Films. Eine ältere Nachbarin, die seit langer Zeit nicht die Wohnung verlassen hat, tritt am Ende vor die Tür. Sie wirkt wie geblendet vom Tageslicht und vom Lärm der Straßenarbeiten. Ihre Rufe nach Stille drücken die Ermüdung einer ganzen Nachbarschaft aus. Und doch ist nicht ganz klar, auf was sich ihre Rufe beziehen, bis plötzlich ein Hund auftaucht. Man glaubt, ihn schon einmal gesehen zu haben. In Stalker, den Film von Andrei Tarkowski, in dem ein ähnlicher Hund die Protagonisten auf ihrem Weg zwischen Traum und Realität begleitet. Das Geld für den eigentlich geplanten Film hat Kosakowski übrigens nie bekommen. Stattdessen hat er diesen gedreht.
Я не вижу реки, я не вижу моста, ну и пусть.